Und der lautet, wenn er mir schenkt, dass ich Hubschrauberpilot werden kann, dann bringe ich immer den Müll raus. Das mit dem Müll scheint irgendwie ein heißes Thema zu sein bei Erwachsenen. Und der Deal ist tatsächlich auch schon ein bisschen älter. Ich war 8. Ich weiß nicht, habt ihr auch so Deals gemacht als Kinder mit Gott? Kennt ihr das? Oder von euren eigenen Kindern? Das kleine Geschäfte zu machen mit Gott, so nach dem Motto, wenn du dafür sorgst, dass der Junge aus der Parallelklasse nicht immer so doofe Sachen über mich sagt, dann bete ich jeden Abend zu dir. Oder wenn du mir eine 3 in Mathe schenkst, dann, für die ich so hart gearbeitet habe, dann bin ich immer lieb zur Mama und so. Das ist was, was man mit dem Glauben von Kindern verbindet, auch in Studien. Also der Glauben von Kindern ist natürlich genauso komplex wie von Erwachsenen. Aber das ist so ein typisches Charakteristikum von jüngeren Kindern. Deals zu machen mit Gott. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch irgendwie damit zu tun hat, dass jetzt Deals machen in der Politik auch wieder so ein Thema ist, ob das auch kindlich ist. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht überbewerten, aber es ist so ein typisches Kinderding. Und es gibt aber auch Erwachsene, die das machen. Also mein bester Freund, der hatte mit einmal so in seiner Midlife-Crisis dann so viele körperliche Symptome und kein Arzt fand etwas. Und dann hat er gesagt, okay, Gott, wenn du mir schenkst, dass ich nicht chronisch krank bin, dann trete ich aus meiner katholischen Kirche aus und trete in die evangelische ein, weil das wollte ich eigentlich schon immer. Da habe ich mich schon immer mehr zu Hause gefühlt und so. Ja, so. Und ja, wie ist es gekommen? Er ist nicht chronisch krank, aber er hat den Glauben an Gott verloren. Ja, obwohl es so gekommen ist. Weil es doch auch so ein Weg von Glaubenskrisen und Enttäuschungen sind. Also wenn man merkt, dass Gott sich auf solche Deals nicht einlässt, wenn man merkt, dass Gott anders ist als erwartet, dann kommt man in so krisenhafte Situationen und dann kann das eben so sein, wie das eben bei meinem Freund passiert ist. Bei mir war es genau andersrum. Also das heißt, als ich 13 war, 5 Jahre nach meinem Superdeal, bekam ich Glasbausteine verordnet und dann hatte sich das mit der Hubschrauberkarriere. Ich habe auch Flugangst, aber das wusste ich damals nicht. Das heißt also, der Glaube gerät in eine Krise und dann gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder man wendet sich ab, so wie es mein Freund getan hat, oder man glaubt einfach genauso weiter und macht einfach weiter Deals mit Gott. Ja? Oder man sagt, nee, ich habe verstanden, Gott macht keine Deals. Gott schenkt aus Gnade. Ich nehme das mit auf meine nächste Stufe. Und wenn man jetzt das Jugendalter, wenn man jetzt das Kinderalter mit diesem Deal machen verbindet, auch wenn das nicht alle Kinder machen, aber so, wenn das so ein typisches Ding ist, ist bei Jugendlichen das typische Thema Identität und Zugehörigkeit. Könnt ihr euch alle daran erinnern? Das hat nur wirklich jeder erlebt. Wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich hin? Das ganz große Thema und so ist es auch im Glauben. Da wird dann in Frage gestellt, was man erzählt bekommen hat in der Kirche und im Religionsunterricht und von den Eltern sowieso. Und dann findet man einen eigenen Glauben und findet eine eigene Zugehörigkeit, die sehr stark sein kann. Das muss auch nicht zu der Mehrheit sein. Es reicht auch, wenn man nur wenige hat, die dazugehören. Und ihr wisst ja auch, alleine glauben kann man nicht. Dass wir die Minderheit sind in Deutschland, das ist kein Problem. Aber ganz alleine glauben, das geht eben nicht. Deswegen treffen wir uns ja und glauben gemeinsam. Es ist was Wunderbares, wenn man so eine Zugehörigkeit zu der Gruppe hat. Und trotzdem birgt es eine Gefahr, nämlich dass die Krise der Gruppe zur Krise des Glaubens wird. Und das ist das, was wir flächendeckend halt erleben in den ganzen christlichen Gemeinschaften. Das heißt also, die Krise der Kirche ist mit einmal eine Krise des persönlichen Glaubens. Und dann fragt man sich, ja, will Gott das und sind wir auf dem richtigen Weg? Ist das überhaupt wahr? Das mit Gott und das mit Jesus und so. Solche Gefühle kann man auch alle haben, ist gar nicht strafbar, ist gar nicht schlimm, gehört dazu. Denn Krisen sind ja die Punkte, wo man sich weiterentwickeln kann. Und auch hier hat man wieder 3 Möglichkeiten. Man kann sich abwenden und gehen und das machen viele. man kann da bleiben und genauso weiterglauben. Also in der landeskirchlichen Gemeinde, da wo ich lebe, wo ich auch, ich lebe nicht da, wo die kreative Kirche ist, sondern in einem Dorf, da helfe ich auch viel in der Gemeinde. Und da ist unheimlich viel, sind unheimlich viele Menschen aktiv, aber die wollen alle die Kirche aus den 80er, 90er Jahren zurück, weil es früher so schön war. Wir haben aber 2025, es geht nicht. Wir können nicht zurück, ne? Aber die glauben genauso weiter. So, und dann gibt es Leute, die sagen, nee, ich habe verstanden, ich gehe einen Schritt weiter, ich habe verstanden, Gott ist größer als die Summe der Menschen, die er zusammenruft. Und die Summe aller Kirchen, Gott ist viel größer. Und wenn man jetzt sagt, das eine war das Charakteristikum von so einem Kinderglauben und dann gibt es das Charakteristikum von einem Jugendglauben, dann ist ja die Frage, was ist eigentlich das Charakteristikum von einem Erwachsenenglauben? Das ist ja eigentlich mein Thema, Erwachsenenglauben. Und was sagt man Erwachsenen nach? Dass sie alles vernünftig machen. Dass sie kluge, durchdachte Entscheidungen treffen, dass sie reflektiert sind, dass sie Regeln aufstellen und sich selbst dran halten. Wir würden ja in einer ganz anderen Welt leben, wenn das stimmen würde. Ne? In einer Welt, die von Vernunft regiert wäre, gibt es keine Sportwagen und keine Weber-Grills, meinetwegen. Ne? Sachen, die irgendwie Spaß machen oder keine Ahnung, was man so mag. Hätte ich nicht drei Keyboards zu Hause oder und einen Flügel habe ich auch noch. Also braucht man natürlich nicht. Macht aber Spaß. Aber wir würden ja auch in einer viel friedlicheren Welt leben. Weil die Konflikte, die du angesprochen hast, die werden ja emotional getriggert. Die werden ja nicht von Vernunft getriggert. Wir würden in einer ganz anderen Welt leben, wenn das stimmt mit dieser Vernunft. Aber wir haben in unserer Gesellschaft, jetzt nicht in eurer Gemeinde, nicht in unserer Gemeinde, aber in unserer Gesellschaft haben wir aber genau so ein Gottesbild uns zusammengebastelt. Ne? Und zwar eins, das durch Vernunft gefiltert ist. Das heißt, Gott ist nur noch zulässig, wenn er durch Vernunft gefiltert wird. So ein Gott, der ist noch zulässig. Also ich habe neulich gelesen in der Zeit, bin Zeitabonnent, die haben geschrieben, also wenn man daran glaubt, dass Gebete wirklich etwas verändern, das ist christlicher Fundamentalismus. Soweit ist es gekommen, ne? Weil akzeptiert wird nur ein Gottesbild, in dem Gott eben gewissermaßen zu Tode reflektiert wird. Und so haben wir das zu einem Beruf gemacht, über Gott zu reden. Wir haben die Theologie zu einer super komplizierten Wissenschaft gemacht und wir haben vor allen Dingen versucht, immer dafür zu sorgen, dass das böse Wort nicht gesagt wird. Das böse Wort, kennt ihr, ne? In der Gesellschaft so allgemein, Jesus. Über Gott reden darf man, das ist kein Problem. Bei Jesus, da wird es persönlich, das will keiner haben. Und so denken wir, ein Erwachsener, also wir in Deutschland, in Mitteleuropa, wir denken, ein erwachsenes Gottesbild ist, wenn man meint, dass Menschen ohne Sünde von einem Gott ohne Zorn in einen Himmel ohne Gericht kommen und das alles ohne einen Jesus am Kreuz. Das ist das, was geglaubt wird. Und das ist eigentlich gar kein Christentum. Das ist eigentlich eine andere Religion, weil es geht eigentlich darum, dass man sich praktisch durch das eigene gute Verhalten sich selbst erlöst. Man erwartet das ja nicht von Gott, sondern man erlöst sich selbst dadurch, dass man ein besserer Mensch wird. Und der Gedanke ist gar nicht von mir, sondern der ist von dem Lehrer von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, der Widerstandskämpfer, der in der evangelischen Kirche rauf und runter verehrt wird. Der Gedanke ist schon 100 Jahre alt. Ich bin auch gar nicht gegen Wissenschaft, ich bin gar nicht gegen Lernen, ich bin gar nicht gegen Theologie, ich bin gar nicht gegen Gesellschaft, ich will kein Außenseiter sein, aber Jesus ist Gott. Und Jesus ist nicht in die Welt gekommen, damit wir Gott komplett verstehen, sondern damit wir den Vater kennenlernen. Das ist was ganz anderes. Denn Glauben heißt gar nicht verstehen, von wegen Vernunft, sondern Glauben heißt ja Vertrauen. Das Wort, was da im Neuen Testament steht, Pistis, heißt wörtlich übersetzt Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Das heißt, wenn man erwachsen glauben will, ist die Frage, wie kann ich eigentlich vertrauen? Wie kann ich vertrauen in einer Welt, die so doll ist wie diese? Wir leben in einer Welt, in der Kinder verhungern und andere goldene Schokolade essen. Echt wahr. Wie kann man eigentlich in dieser Welt Vertrauen. Wenn man keine Antwort kriegt auf eine Frage, dann ist es meistens so, dass die Frage falsch gestellt ist. Ich glaube, die Frage ist nicht, wie man überhaupt an einen Gott glauben kann in so einer Welt, sondern wie kann man eigentlich nicht an ihn glauben? Wo wir doch jeden Tag in den Nachrichten erleben, dass die Menschen scheitern. Wir fahren alles nacheinander vor die Wand. Die Menschheit gibt auf, die Mächtigen missbrauchen ihre Macht. Wie kann man da nicht nach einem Gott suchen, der nicht aufgibt und der seine Macht ablegt am Kreuz und gegen Liebe eintauscht? Das ist doch ein ganz anderer Weg. Wie kann man da nicht Gott dankbar sein für alles Wunderbare im Leben, wo doch so viel schief geht? Wo wir doch wissen, dass Dankbarkeit im Herzen uns zu viel glücklicheren Menschen macht. Es gibt Achtsamkeitsseminare, Dankbarkeitsseminare kann man besuchen. Ja. Machen wir alles schon seit 2000 Jahren. Wie kann man da nicht von Jesus weitererzählen, der uns einen Gott gezeigt hat, vor dem man keine Angst haben muss? In so einer Welt. Wie kann man da noch alles Gute von der Entdeckung des Penicillins bis zur Erfindung von Eiscreme und Pommes den Menschen anrechnen und alles Böse einem Gott, an dem man nicht glauben will? Das ist mir ein Rätsel. Es gibt also viele gute Gründe zum Vertrauen, aber die Frage ist ja, wie kommt man eigentlich zum Vertrauen? Wo kann man das eigentlich lernen? So, wo lernt man heute? Auf YouTube, YouTube-Akademie, Influencer, Professoren, Eltern. Wenn man Vertrauen lernen will, dann muss man von Kindern lernen. Kinder können das. Und ich bin sehr gesegnet mit einer Tochter, die so viel von Gott nicht verstanden hat, man kann Gott nicht verstehen, sondern kapiert hat, dass ich ständig was lerne. Ida ist 11. Gestern, original, wirklich gestern, sie steht neben ihrem 13-jährigen Bruder und die schmieren sich Nutella-Toasts. Und er sagt, jetzt Ida, jetzt lass doch mal gut sein, jetzt lass den lieben Gott doch mal einen guten Mann sein. Ne? Er wollte gar nichts über Gott sagen, es war nur dieses Sprichwort halt. Ne? Und dann sagt Ida, man kann Gott nicht einen guten Mann sein lassen, weil Gott ist ja nicht Mann. Gott ist männlich und weiblich. Er schuf sie zu seinem Bilde als Mann und Frau. Ida, 11 Jahre. Vor ein paar Wochen, schon ein paar Monate her, wir hatten Tauffest in dieser kleinen Gemeinde, in der ich lebe. Und da muss ich alles selber machen dann, weil die Gemeinde ist kaum noch existent. Tauffest. Und ich kram im Keller rum nach solchem Equipment hier, Boxen und sowas. Ich habe sowas natürlich auch zu Hause. Und bin da es war nicht zu finden, es war alles weg, es war alles. Die Kabel waren nicht ordentlich aufgewickelt von mir selber. Ich war sauer. Und dann sage ich, man muss aber auch einen Aufwand treiben, um den Menschen was von Gott erzählen zu dürfen. Ida kommt durch den Keller. Papa, Gott hat schon immer so viel Aufwand getrieben, um uns was zu erzählen. Wüstenwanderung, Bibel, Kreuz. Ida, 11 Jahre. Oh, ja. Und vor allen Dingen, was sie kann, ist, sie hat einen ganz natürlichen Umgang mit Gott. Das ist das, worüber ich sie am meisten beneide. Sie redet von Gott wie von einem guten Freund. Und da merkt man dieses Grundvertrauen. Für Ida ist Gott wirklich einfach da. Und ich weiß nicht, wann ihr die Möglichkeit habt, mit Kindern darüber zu sprechen, aber ich glaube, dass es tatsächlich eine große Weisheit ist, die uns Jesus gegeben hat. Denn er sagt ja, Amen, ich sage euch, wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Und dann frage ich mich, wie geht denn dann Erwachsenenglauben? Soll ich dann wieder Kind werden? Geht ja nicht mit meinen ganzen Erfahrungen und Krisen und Brüchen und Verlusten, die ich so mit habe. Nee, Jesus sagt, wie ein Kind. Das heißt, Als Erwachsene gehen wir wieder gedanklich den ganzen Weg zurück. Die Wege, die wir falsch abgebogen sind, die Buckelpisten und die schmalen Pfade, durch die Gott uns geleitet hat, die breiten Autobahnen, die er uns bereitet hat, wo alles schön und eben gewesen ist, die Steilkurven, aus denen wir beinahe rausgeflogen wären. Den ganzen Weg zurück mit unseren Erfahrungen, aber zurück zum Vertrauen, das wir hatten als Kinder. Das ist erwachsen glauben. Und dann gelangen wir dahin, wo Gott uns haben will, nämlich ins Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Und dann nahm er die Kinder in die Arme und legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Denn in Christus sind wir Kinder Gottes. Amen. Wir hatten ja einen sehr fruchtbaren Austausch, als wir den Gottesdienst vorbereitet haben. Und der Tobias hatte die Idee, wir könnten jetzt ein Kinderlied singen. Und ich hoffe, ihr kennt es, ich kenne es nicht. Aber das versuchen wir jetzt.